A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.
Hi, ich bin Parshat.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
And we need to show the soldiers what is he fighting for. We show him the pictures of the kids. We show him that all the community of the Ukrainian people is proud of the soldiers. So
das ist Viktor. Viktor arbeitet als ärztlicher Direktor, als Leiter einer Klinik in Frontnähe im Osten der Ukraine. Das ist eine Klinik, die er selber aufgebaut hat und in der Soldaten, verwundete Soldaten behandelt werden. Viktor sagt, also sie müssen den Soldaten zeigen, wofür sie kämpfen, indem sie ihnen Bilder zeigen, die ukrainische Kinder gemalt haben. Sie müssen den Soldaten zeigen, dass alle Ukrainer stolz auf die Soldaten sind. Es geht darum, diese Soldaten zu motivieren, wieder an die Front zu gehen. Darum soll es in dieser Folge gehen, um Resilienz. Denn wie können die Soldaten in der Ukraine nach einem Jahr noch weiterkämpfen, nachdem sie Freunde und Familie verloren haben, nachdem sie das Grauen des Krieges selbst erlebt haben, sie selbst verletzt wurden und irgendwie kein Ende des Krieges in Sicht ist.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Das Thema der heutigen Folge ist Resilienz. Das Thema ist schon sehr wichtig. Also man merkt, wenn man in der Ukraine unterwegs ist, dass sich eine gewisse Kriegsmüdigkeit eingeschlichen hat. Also die Leute sind immer noch entschlossen, Widerstand zu leisten, aber man merkt eine gewisse Müdigkeit nach einem Jahr im Krieg. Das gilt natürlich insbesondere für die Soldaten, die an der Front kämpfen, die also im Osten der Ukraine oder im Süden eingesetzt sind. Die müssen natürlich auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit, Resilienz sich erarbeiten können oder haben, um mit dem fertig zu werden, was sie da an der Front erleben. Wir werden in dieser Folge zum einen Viktor hören. Viktor ist der Leiter eines Krankenhauses in der Nähe der Front im Osten der Ukraine. Zudem werden wir eine Einschätzung von Andreas Eggert bekommen. Andreas Eggert ist ein Mensch, der 8-mal in Afghanistan gedient hat, da er mehrfach im Einsatz war, der jetzt ein posttraumatisches Belastungssyndrom hat. Und mit ihm werden wir das auch einschätzen, was Viktor in dieser Klinik macht, die er leitet. Außerdem werden wir von Ulyanov hören. Ulyanov ist ein Psychologe, der fürs Militär arbeitet und der Soldaten in Kiew vorbereitet auf das, was ihnen möglicherweise an der Front passieren kann, der also psychologische Trainings macht, damit sie nicht von Anfang an überfordert sind. Ich bin Jan Jessen, Politikredakteur bei der Neue Rhein-Zeitung und für die Funke Mediengruppe berichte ich seit der russische Überfall begonnen hat, über den Krieg in der Ukraine. Wir waren zuletzt im Januar wieder in der Ukraine unterwegs und haben dort unter anderem eine Evakuierungsmission begleitet, einen großen Ambulanzbus, tatsächlich so eine Art umgebauten Reisebus, den eine Organisation betreibt, die nennt sich Team Humanity, aus Norwegen kommen die. Der Leiter Salam al-Din ist ein Freund mittlerweile geworden, wir haben ihn schon mehrfach getroffen, und Salam al-Din ist schon seit Anfang an in der Ukraine unterwegs, um da Menschen aus den Kampfgebieten rauszuholen. Und die haben tatsächlich so einen richtigen Reisebus umgebaut zu einer Ambulanz, wo sie also mehrere Leute, mehrere Verwundete oder mehrere kranke Menschen mit transportieren können. Mit ihm sind wir Richtung Osten gefahren. Das war eine ziemliche Mördertour. Also wir waren ziemlich lange unterwegs mit diesem Bus, bis wir dann da angekommen sind, wo wir ankommen wollten. Das war ein Krankenhaus, 70 Kilometer westlich der Frontlinie bei Bachmut. Den genauen Ort darf man nicht sagen. Da haben uns die Leute in dem Hospital drum gebeten, weil in diesem Krankenhaus Soldaten behandelt werden, die an der Front verwundet wurden. Das könnte dann also ein potenzielles Ziel sein für die russische Armee. Deswegen können wir den genauen Standort nicht sagen. Ja, als wir bei diesem Krankenhaus ankamen, haben wir dann Viktor getroffen. Viktor ist der Leiter der Einrichtung. Und Viktor ist so ein junger Mann mit rötlichem Seemannsbart, rötlichen Haaren und ein sehr energischer Mensch. Also Reto, mein Freund und Fotograf, mit dem ich immer in der Ukraine unterwegs bin, der ist erstmal angerannt worden von Viktor. Und also wenn er ein Foto da machen würde in dieser Einrichtung, dann könnte er sofort wieder die Koffer packen und gehen. Also das war ein etwas schwieriger Start, aber im Laufe der nächsten Stunden war das dann also völlig in Ordnung.
My name is Viktor. I'm a military doctor. Previously I work in the Zaporizhian Hospital. Now I work in this direction.
Wir haben dann lange mit Viktor gesprochen, wir haben mit ihm zusammen gegessen, er hat uns auch eingeladen, in diesem Krankenhaus zu übernachten. Das Krankenhaus muss man sich vorstellen wie so ein typisches altes sowjetisches Krankenhaus, vierstöckig, Backstein, sehr einfach eingerichtet, mit alten Geräten auch. Dieses Krankenhaus, in dem wurden bis einen Monat vor unserer Ankunft noch Zivilistinnen und Zivilisten behandelt. Und wie gesagt, jetzt sind da eben Soldaten untergebracht.
So this is the injury soldiers from the front line. Probably 90% it's blast trauma and small pieces of the metal inside the body of the soldiers. So blast trauma and the injury with the from the bombs.
Das sind Soldaten, die mit 6 Leuten dann auf einem Zimmer liegen und sind alle nicht sonderlich schwer verwundet. Das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Also sind Leute, die geringfügige Verletzungen haben, Schussverletzungen oder irgendwelche Schrapnelle, die in ihren Körpern stecken. Aber alles, was medizinisch relativ schnell behandelt werden kann. Das Hauptaugenmerk von Viktor und seinen Leuten in diesem Krankenhaus ist es, die verletzten Soldaten wieder zu motivieren, an die Front zu gehen. Dazu, also wenn man in dieses Krankenhaus reinkommt, sieht man an den Wänden ganz, ganz viele Bilder von Kindern gemalt, ganz offensichtlich. Alles sehr heldenhaft und heroisch. Man sieht relativ viel Bomben, Flugzeuge und sonstige Sachen. Ist natürlich auch so ein bisschen bedrückend, wenn man das sieht. Kinder sollten solche Sachen ja nicht malen. Es gibt Briefe von Kindern geschrieben an Soldaten, an den unbekannten Soldaten natürlich. In den Zimmern hängen Luftballons von den Decken. Viktor sagte also, das sei eben das ganz Wichtige oder das Einmalige eben auch bei diesem Krankenhaus, dass es kein wirkliches oder reines Militärkrankenhaus sei, obwohl er Militär ist. Er ist also Oberstleutnant. Und seine 4 wichtigsten Mitarbeiter sind auch Militärs, aber sie arbeiten im Grunde genommen unabhängig vom Verteidigungsministerium. Also die Klinik ist eingebunden in die Gemeindestruktur. Deswegen kommen auch immer wieder diese Kinder vorbei. Es kommen auch Kirchenvertreter vorbei, die den Soldaten spirituelle Hilfe leisten und sie eben aufbauen.
For my understanding, the war in Ukraine is like a war on our land. We don't need to hide, we don't need to escape from somebody. That's because it's our land and we fight for our freedom. So the 2 basic things which we need to show to the soldiers, that first, that every soldier, in the case of his injury, will receive the best medical support. And the second one is like that we are proud our soldiers. This is the best part of our community, which is fighting for our freedom. And we need to show the soldiers what is he fighting for. We show him the pictures of the kids. We show him that all the community of the Ukrainian people is proud in, of the soldiers. So it's quite interesting work, because the percent which is returning to the front line after our clinic is more than 80%. So it's good percent. And for our opinion, we need to prepare for the long war. Because now the strong of the Russian army and the Ukrainian army, in this, I think it's in the same level. So it will be the long way and the long war. And the best and the main task for us is life of the soldiers, life of the Ukrainian people. So this is the basic principle of our work.
Ja, das war natürlich wieder Viktor. Viktor sagt, dass 80% der behandelten Soldaten wieder an die Frontlinie zurückkehren. Das ist ganz spannend, weil er uns auch gesagt hat, dass 80% der Soldaten, die in diesem Krankenhaus ankommen, definitiv erstmal sagen, wir wollen nicht mehr an die Front zurück, weil es eben so furchtbar war, was wir da erlebt haben. Aber dass sie also zum einen nach der medizinischen Behandlung, die, wie Viktor sagt, bestmöglich sei, vor allem eben gezeigt bekommen, wie stolz die Ukrainer sind auf ihre Soldaten. Und diese Ausstellung der Bilder oder auch die Besuche der Kinder, die werden eben auch deswegen gemacht, um den Soldaten zu verdeutlichen, wofür sie überhaupt kämpfen. Und ohnehin meint Viktor, dieser Krieg in der Ukraine, der ja nun schon seit einem Jahr andauert, das wird ein lang andauernder Krieg werden und auf den müssen sie vorbereitet werden. Ich habe es ja schon gesagt, also die Kinder in der Klinik, das ist natürlich auf den ersten Blick ja, merkwürdig, schräg, schlimm, dass Kinder eben mit sowas konfrontiert werden müssen. Also verwundete Soldaten, Krieg, Elend, aber auf der anderen Seite, das ist nun mal die Realität in der Ukraine. Und am Ende verteidigen diese Soldaten eben auch die Heimat dieser Kinder und vor einem Aggressor, der dieses Land überfallen hat. Und insofern bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, wie man mit sowas umgeht. Wie nötig das ist, die Leute zu motivieren, das haben wir auch in Gesprächen mit Soldaten mitbekommen. Die wollten jetzt nicht aufgenommen werden oder fotografiert werden. Standen draußen vor dem Gebäude, haben geraucht, eine nach der anderen, manche eben auf Krücken, manche mit so einem ganz leeren Blick, als würden sie ins Nichts starren, während sie ihre Zigarette rauchten. Also den merkte man an, die hatten ja schon einiges in den Knochen. Und einer hat uns dann auch erzählt, dass er so als Jugendlicher viel über die Hölle gelesen habe, aber jetzt habe er die Hölle auf Erden selbst erlebt. Und das war in Bachmut gewesen, wo er gekämpft habe. Ja, und der war schon ziemlich durch, muss man sagen. Und wie gesagt, man kann es auch völlig nachvollziehen. Also das, was man aus Bachmut hört, aber auch aus anderen Kriegsschauplätzen, das ist eben ganz, ganz fürchterlich. Das ist ein Krieg, der da geführt wird, wie das vielleicht mal im Ersten Weltkrieg war. Also die Soldaten sitzen in Schützengräben. Der Feind kommt auf 20 Meter nahe. Man hat Feuergefechte. Ja, also es ist ganz fürchterlich. Und die Verlustrate auf beiden Seiten ist natürlich sehr, sehr hoch. Wir haben mal mit einem jungen Zugführer, also so eine Art Platoonführer gesprochen, der 20 Leute unter seinem Kommando hatte und in der Nähe von Cherson wochenlang im Einsatz war. Da sind 3 seiner Leute verletzt worden und in Bachmut innerhalb von 2 Wochen 3 Leute gestorben und 8 schwer verletzt worden. Also es muss einfach ganz, ganz fürchterlich sein, was da passiert. Ja, trotz der Brutalität dieses Krieges und dieser Krieg schon so lange dauert, ist Viktor jedoch nicht der Meinung, dass die Ukrainer andere Hilfe brauchen als die Waffenlieferungen, die bislang ins Land reingehen. Er sagt also, kurz gesagt, die globale Staatengemeinschaft, die muss nicht für die Ukrainer kämpfen. Wir haben selbst sehr motivierte Soldaten und was wir brauchen, das ist Medizin und Ausrüstung. Das ist im Grunde genommen was wir auch immer hören. Also die nicht nur von Viktor, sondern auch von anderen Leuten, mit denen wir reden. Also natürlich kann die Ukraine können die Ukrainer selbst auf sich aufpassen, können selbst für sich kämpfen, wollen das auch tun, auch wenn sie natürlich oft sagen, im Nebensatz, naja, wir kämpfen auch für eure Freiheit in Europa. Jedenfalls, was sie brauchen, ist Medizin. Das sind Waffen natürlich, moderne Waffensysteme. Das hört man immer wieder und immer wieder und immer wieder, um die Russen ein Stück weit zurückzudrängen, damit sie endlich wieder dahin gehen, wo sie hingehören, nämlich nach Russland. Ich muss sagen, ich habe dieses Krankenhaus, als wir dann gefahren sind, mit einem sehr gemischten Gefühl verlassen. Das war möglicherweise auch dadurch bedingt, dass als wir uns da gerade auf den Weg machen wollten, ein neuer Bus angekommen ist mit Soldaten von der Front und die da aus so einem weißen, Staub verschmierten Bus ausstiegen. Und wenn man in die Gesichter der Leute gesehen hat, hat man schon gesehen, dass die ganz, ganz schlimme Sachen mit gemacht haben, erlebt haben. Da war so Schweigen, da war nicht viel an Reaktion, wenn man sie angesprochen hat. Also die Leute waren schon sehr durch. Und diese Menschen eben wieder dazu zu motivieren, an die Front zu gehen, ist natürlich krass. Und auch, ich habe es ja schon gesagt, dass ich da kein wirklich überschwängliches, gutes Gefühl hatte, wenn ich das gesehen habe mit den Kindern, mit den Bildern und so weiter. Aber ja, möglicherweise ist es auch der einzige Weg, um die Soldaten wieder fit zu machen, denn ohne die Soldaten kann die Ukraine eben nicht verteidigt werden. Und darüber habe ich gesprochen mit Andreas Eggert. Andreas, den habt ihr schon mal bei uns im Podcast kennengelernt. Den können wir euch auch in die Shownotes reinpacken. Und Andreas war selber 8-mal in Afghanistan, hatte ein posttraumatisches Belastungssyndrom erlitten, ist gleichzeitig Funktionär beim Bund der Deutschen Einsatzveteranen. Das sind Leute, die sich eben um diejenigen kümmern, die im Einsatz waren und da möglicherweise eben Probleme bekommen haben, psychische. Und ich glaube, Andreas ist eben schon jemand, also bei den Gesprächen, die ich mit ihm führe und geführt habe, ist es immer so, dass Andreas schon sehr reflektiert ist, auch einen kritischen Blick hat auf die Bundeswehr, auf den Krieg natürlich sowieso. Ja, ich dachte, er ist eben ein ganz guter Ansprechpartner, um auch über das zu reden, was die da in diesem Krankenhaus oder in der Ukraine insgesamt machen und ob eben diese Maßnahmen für ihn nachvollziehbar sind. Also du warst in Afghanistan, du hast erlebt, was Krieg bedeutet. Was macht das mit einem Soldaten? Also gerade also diese Vorstellung, man kommt aus diesen Kämpfen raus, sitzt dann in einer vergleichsweise sicheren Umgebung und hat dann die Vorstellung im Kopf, ich muss da wieder hin. Was macht das mit jemandem?
Für mich ist es erstmal absolut nachvollziehbar, was da passiert mit den Soldatinnen und Soldaten, die dort an der Front sind und zurückkommen und äußern, sie wollen gar nicht mehr an die Front zurück, weil sie, glaube ich, das Schrecklichste gesehen haben, was man sehen kann. Der Unterschied zu Afghanistan, zu meinen Einsätzen, ist, dass das Vaterland verteidigt wird gegen einen Angriff von außen. Und wir damals in Afghanistan eben letztendlich für eine andere Nation auch gekämpft haben. Gar nicht für unser Heimatland, sondern für eine andere Nation. Und da ist die Motivation auch nochmal eine andere. Und ich glaube, dass die Soldatinnen und Soldaten dort vor Ort schon eine unheimlich hohe Motivation haben. Und bevor die sagen, wir möchten nicht wieder zurück an die Front, muss schon ganz viel passieren. Es ist unheimlich wichtig und auch, glaube ich, alternativlos, die Menschen zu motivieren, wieder an die Front zurückzugehen, um eben weiter zu verteidigen. Aber es ist eben eine wahnsinnig schwere Aufgabe.
Was sind solche Maßnahmen, wie die, die ja im Krankenhaus machen? Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr provisorisch natürlich. Es ist einfach ein Land im Kriegszustand. Aber dass dann, was weiß ich, die Kinder da hinkommen oder Kirchenvertreter da hinkommen, um mit den Soldaten zu sprechen, sind das so Methoden, die zum einen statthaft sind, aber zum anderen auch irgendwie zielführend sind?
Natürlich, ich glaube schon, dass das zielführend ist, weil damit kommen die Menschen, die das ja betrifft, für die diese Soldatinnen und Soldaten kämpfen, eben auch direkt nochmal in Kontakt mit ihnen und das motiviert nochmal ganz anders. Also sie wissen, wofür sie das machen, wofür sie das tun. Und ich denke auch, dass die Erfolgsquote davon sehr hoch ist. Es ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen gemein, eben zu sagen, schaut hier, für die tut ihr das. Das ist unheimlich wichtig, obwohl sie gar nicht mehr kämpfen möchten. Auf der anderen Seite absolut nachvollziehbar, dass das Heimatland verteidigt wird. Und wenn man damit motiviert kriegt, dann ist es eben auch die Entscheidung der Soldatinnen und Soldaten vor Ort.
Was passiert da wohl, sagen wir mal, im Kopf? Also wenn dieser Switch passiert von, die haben eine durchschnittliche Liegezeit da in diesem Krankenhaus von 2 Wochen, 3 Wochen maximal. Und wie gesagt, 80% am Anfang sagen, nö, wir wollen nicht mehr an die Front, wir können das nicht mehr. Und dann passiert ja irgendwie was, sodass also 80% dann am Ende, gut, das sind halt die Zahlen, die jetzt von dem Oberstleutnant kolportiert wurden, der das Krankenhaus leitet. Aber nehmen wir mal an, diese Zahlen sind auch korrekt. Was passiert da? Also was, da muss ja was Entscheidendes dann passiert sein in der Zeit.
Ja, das ist die bekommen eine wahnsinnige Anerkennung dafür, was sie getan haben, was vielleicht gar nicht so spürbar ist vorher. Aber die wissen, dass was wir hier tun, das hat tatsächlich auch einen Sinn und das wird anerkannt. Wir werden wahrgenommen. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Die Einsätze, die die Deutschen gemacht haben, die werden in der Regel nicht wahrgenommen. Ukraine sieht jetzt jeder und das ist eine unheimliche Motivation für die Soldaten dort vorne an der Front, wenn sie sehen, wir haben die Rückendeckung von unseren Familien, von unseren Freunden und eben von Kindern und wir werden unterstützt für das, was wir tun. Also es muss was Gutes sein. Hm.
Ich meine, wir hoffen ja alle, dass dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist. Wird das ja wahrscheinlich dann auch ein längerer Prozess sein, denjenigen zu helfen, die da an der Front auch seelisch verwundet worden sind. Auch wenn man die jetzt, sagen wir mal, ich sag's mal platt, kurzfristig wieder zusammenflicken kann, motivieren kann, um zu kämpfen. Aber da bleiben ja Narben sicherlich, die man ein Leben lang mit sich rumträgt, ne? Und da wird doch sicherlich auch viel aufzuarbeiten sein danach, ne?
Ich denke, das dauert wiederum Generationen, vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg, dass dort eine ganze Generation, die jetzt in diesem Kriegsumfeld aufwächst, darunter ihr Leben lang leiden wird. Ich glaube nicht, dass man das wieder repariert kriegt in irgendeiner Art und Weise. Das, was sie dort erleben, in diesen Situationen. Und das wird auch Nachfolgegenerationen noch beschäftigen. Und dann aber hoffentlich dann auch nicht mehr so weit kommen.
Ja, die Antworten von Andreas sind ja sehr, sehr klar. Für mich überraschend klar auch. Er sagt, auf der einen Seite sind diese Methoden, die sie da anwenden, nicht nur zielführend, sondern auch nachvollziehbar. Er sagt, dass die Soldaten Anerkennung und Rückendeckung bekommen, was er sich manchmal eben auch in Deutschland wünschen würde. Und insofern hält er das für richtig. Auf den Faktor Zeit möchte ich nochmal eingehen. Also von Viktor und Andreas haben wir vor allen Dingen von der Zeitspanne nach der Verwundung inmitten eines Kriegseinsatzes gesprochen. Die Territorialverteidigung in der Ukraine, das ist im Grunde genommen eine Miliz, die sich Anfang des Krieges gebildet hat, wo sich also freiwillige Leute gemeldet haben. Die sind jetzt in die normalen Strukturen auch eingebunden, in die Armeestrukturen. Die bietet Resilienzkurse an, also auch schon seit geraumer Zeit. Da werden Soldaten sozusagen fit für das gemacht, mental fit für das gemacht oder sollen mental fit gemacht werden für das, was da im Kriegseinsatz möglicherweise auf sie zukommt. Wir sind in Kontakt getreten mit einem Menschen, der das anbietet, Olianov Kostiantin, der als Unteroffizier bei der Territorialverteidigung arbeitet und der schon vor dem Kriegsausbruch sozusagen als Zivilist Soldaten, Polizisten und Sanitäter auch Stress vorbereitet hat. Und er hat uns die Frage beantwortet, was die größte Herausforderung bei diesen Kursen ist.
Das Hauptproblem der Stressprävention ist die organisatorische Schwierigkeit. Es ist unmöglich, es schnell zu machen, viele Soldaten schnell vorzubereiten. Zweitens verstehen nicht alle Kommandeure die Notwendigkeit einer psychologischen Vorbereitung ihrer Männer vor ihren zukünftigen Militäreinsätzen.
Ja, spannend, wie ich finde. Also, dass er sagt, dass diese Kurse zum einen natürlich Zeit benötigen. Also das ist natürlich in Kriegszeit ein bisschen schwierig, wo die Leute eigentlich relativ zügig an der Front gebraucht werden, vor allem erstmal an den Waffen ausgebildet werden müssen, die sie benutzen müssen, wenn sie kämpfen. Und dass dann möglicherweise so ein Resilienzkurs, also wo sie fit gemacht werden mental für den Kriegseinsatz, dass das möglicherweise von dem einen oder anderen als Zeitverschwendung oder anderes angesehen wird, kann man ja nicht nachvollziehen, aber es ist irgendwie verständlich. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir in Armeen grundsätzlich ja von so ja immer noch Männerbündnissen sprechen können, gerade auch in der Ukraine, wo relativ wenige Frauen bei der Armee sind, aber wo es dann natürlich darum auch geht, um Härte zu zeigen und natürlich keine Schwächen zuzulassen. Und dass dann so altgediente Kommandeure da möglicherweise so ein bisschen skeptisch sind, das kann man sich also sehr gut vorstellen. Und das hat Ulyanov ja auch gesagt. Und die Frage ist natürlich auch, wie füllt man das, was da gemacht wird, eigentlich mit Leben? Was machen sie da eigentlich?
Der Prozess der Stressprävention besteht aus drei Komponenten. Erstens werden Personen für die kritischen Situationen vorbereitet. Das heißt, wir arbeiten mit ihren Ängsten und ihren spezifischen Erfahrungen. Die zweite Aufgabe besteht darin, die erste Kriegserfahrung reibungslos zu machen, sodass Stress nicht die Fähigkeit der Person beeinträchtigt. Die dritte Aufgabe besteht darin, die Person in die Lage zu versetzen, die Konsequenzen der erlebten kritischen Situation zu überwinden. Was die Struktur betrifft, so gibt es zwei Teile. Als erstes ein praktischer Teil, wenn die Person in einer kontrollierten Stresssituation lernt, wie sie reagiert, wie sich der Stress auswirkt und welche Instrumente sie einsetzen kann, um das Stressniveau zu senken. Der zweite Teil ist die Theorie, wenn wir in Vorträgen erklären, was Stress ist, einschließlich Gefechtsstress, was die Anzeichen dafür sind und wie man den Stress beeinflussen kann. Wir sprechen über die Psychologie der Angst, die Psychologie des Tötens und über das posttraumatische Belastungssyndrom. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein Mensch umso besser mit dieser Situation und ihren Folgen zurechtkommt, je mehr er die Mechanismen versteht, die während einer Extremsituation greifen.
Ja, das klingt alles relativ nachvollziehbar, ne? Also die Leute auf kritische Situationen vorzubereiten, auch mit irgendwelchen kontrollierten Stresssituationen, also irgendwelchen gespielten Geschichten. Das gibt es übrigens auch für Journalistinnen und Journalisten, die im Kriegseinsatz arbeiten oder in Kriegsgebieten arbeiten. Für die gibt es eben auch so Vorbereitungskurse, wo sie massivst unter Stress gesetzt werden, also wo beispielsweise Geiselnahmen simuliert werden und ähnliche Dinge, wo es dann teilweise auch sehr, sehr robust zugeht, um die Leute eben unter so eine Art kontrollierten Stress zu setzen und denen zu zeigen, wie funktioniere ich eigentlich unter Stress, was kann ich eigentlich machen. Wenn ich in so einer Stresssituation bin, gerate ich in Panik und ähnliche Dinge, also dass man sich selbst so ein bisschen kennenlernt. Also wie gesagt, das gibt's auch für Journalistinnen und Journalisten, eben diese Kriegs Kurse für Kriegsjournalistinnen und Journalisten. Ich habe auch mit Eggert über diese Resilienzkurse gesprochen. Er ist ja nicht ganz so überzeugt davon.
Also die Idee ist sicherlich gut, Resilienzkurse zu geben, aber dieser Krieg hat einfach eine andere Qualität als das, was wir bisher kannten oder erlebt haben. Gerade mit neueren Einsätzen, die wir hatten, auch wenn es Kampfeinsätze waren, glaube ich nicht, dass man dort mit Resilienzkursen besonders weit kommt, weil es dort ein ganz anderer Kampf, den die Russen gegen die Ukraine kämpfen, vergleichbar mit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg eben auch, wo irreguläre Kräfte auf Schützengräben zustürmen und ihre Kämpfe führen. Das hat, wie gesagt, nichts mit den Einsätzen, die wir in der jüngeren Vergangenheit hatten, zu tun. Und daher Resilienzkurse, gut gemeint, aber ich glaube, wirklich helfen tun sie nicht, um auf das vorzubereiten, was dort passiert.
Auch das ist nachvollziehbar. Krieg kann man, glaube ich, einfach nicht trainieren. Auf Krieg kann man sich nicht vorbereiten oder auf kriegerische Auseinandersetzungen, wenn es also darum geht, plötzlich in Lebensgefahr zu sein beziehungsweise jemand anders das Leben zu nehmen. Das kann schlicht und ergreifend nicht simuliert werden. Ich selbst habe zum Glück bislang noch keine wirklichen Kriegserfahrungen im klassischen Sinne gehabt, also dass ich da in Gefechten gewesen wäre. Ich war auch nicht bei der Bundeswehr. Bin einmal in Mosul im Irak unter Beschuss geraten. Das war schon stressig, also da merkt man schon, wie das Herzchen plötzlich schneller rast. Aber das, was die Soldaten da in der Ukraine erleben, aber auch ihre Gegner natürlich erleben, die russischen Soldaten, die da ins Gemetzel geschickt werden von ihren Kommandeuren, um Putins Angriffskrieg weiter durchzuführen, das kann man sich, glaube ich, nicht so wirklich vorstellen. Und insofern kann man tatsächlich, glaube ich, ein Fragezeichen auch dran machen, ob man in so zweiwöchigen Kursen da adäquat darauf vorbereitet werden kann. Dieser Besuch im Krankenhaus, der war schon berührend, bewegend. Wir haben auch übernachtet dort. Das war auch eine etwas merkwürdige Situation, wie wir da in diesen durchgelegenen Betten liegen, auch in so Mehrfachbettenzimmern. Roch nach Bonawachs, roch nach Desinfektionsmitteln, roch, wie es eben in so Orten riecht, wo viele Männer auf engstem Raum zusammenliegen. Tagsüber war dann ein totales Gewusel auch. Wir haben dann auch noch sehen dürfen, wie jemand operiert wurde. Also der Viktor, der am Anfang unserer Begegnung eben so misstrauisch war, der war uns dann doch sehr zugetan, hat Reto dann auch erlaubt, viele Fotos zu machen. Und gleichzeitig war das eben natürlich auch ein sehr bedrückender Ort. Ja, und das ist ja eben auch das, was nicht nur die Soldaten betrifft, die da an der Front kämpfen, sondern auch die Ukrainerinnen und Ukrainer sind natürlich unter einem immensen Stress, seit dieser Krieg begonnen hat. Das sind ja für alle, die das erleben, totale Ausnahmesituationen. Und die große Frage ist natürlich, was macht das in der Perspektive mit den Leuten? Also was geschieht mit ihnen mental? Wird es da möglicherweise eine ganze Generation geben, die psychisch beeinträchtigt ist, die unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden wird? Ich glaube, dieser Krieg wird das Land auch, wenn er hoffentlich vielleicht irgendwann vorbei sein wird, dann doch noch viel Aufarbeitung mit sich bringen. Und natürlich eben auch viele Psychotherapeutinnen und Therapeuten, Psychologen beschäftigen. Ich danke euch erstmal für heute, dass ihr dabei wart bei unserer neuesten Folge unseres Podcasts. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann folgt uns gerne bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Ihr könnt mir auch gerne Feedback geben über meine Facebook-Seite, die ist öffentlich gestellt. Also da könnt ihr auch jederzeit kommentieren. Und auch da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir folgen würdet. Ich danke euch. Beim nächsten Mal werden wir übrigens eine ganz besondere Folge haben oder eine spezielle Folge haben. Wir sind gerade wieder in der Ukraine unterwegs und wir fahren mit der Bahn. Also die Bahn in der Ukraine hat es geschafft, trotz des Krieges vergleichsweise pünktlich zu sein. Es wird viel repariert, es wird dafür gesorgt von der sogenannten Eisernen Armee, so nennen sie sich selber, dass die Infrastruktur aufrechterhalten bleibt. Und wir fahren, sind jetzt gerade auch gefahren, kommen gerade in Kiew an mit der Bahn. Und da werden wir euch in der nächsten Folge darüber berichten. Danke fürs Zuhören, macht's gut und auf bald.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
A new year is full of surprises. But one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.